Liebe Gemeinde, ich begrüße euch herzlich an diesem Ostermorgen und rufe euch traditionsgemäß zu: Der Herr ist auferstanden,
Er
er
ist
ist wahrhaftig
wahrhaftig
auferstanden.
auferstanden.
Nun hören wir zunächst einmal das Ostergeschehen bzw. die Ostergeschichte.
Nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen.
Das war aus dem Matthäusevangelium. Die leibliche Auferstehung Jesu Christi zusammen mit seinem Opfertod am Kreuz, diese beiden Ereignisse sind ja nicht trennbar. Sie sind die Kernbotschaft des Evangeliums. Die Grundlage des Evangeliums, das ausschlagende Merkmal unseres Glaubens. Ohne die Auferstehung Jesu von den Toten wäre unser Christsein, unser ganzer Glaube, Makulatur, unser Glaubensgebäude wäre auf Sand gebaut. Es würde zusammenbrechen. Es hätte kein Fundament mehr. Jesus Christus, er wäre nur noch ein besonderer Gutmensch, ein Sozialreformer, der uns eine neue, vielleicht besondere Ethik hinterlassen hat. Paulus stellt im 1. Korintherbrief Kapitel 15 in den Versen 13 bis 18 sehr klar, dezidiert dar, welches die Folgen wären, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Ich werde euch das jetzt kurz zusammenfassen. Es sind fünf Folgen, die eintreten würden, wäre Christus nicht auferstanden. Erstens, unsere Verkündigung wäre vergeblich, sagt Paulus. Unsere ganzen Predigten wären Zeitverschwendung. Dein Zeugnis, wenn du anderen Menschen vom Evangelium berichtest und damit natürlich auch von der Auferstehung, es wäre sinnlos, es hätte keine Grundlage. Zweitens, unser Glaube wäre vergeblich. Christian Wegener von der Arche Hamburg benutzte einmal folgende Illustration. Jemand will aufs Dach seines Hauses steigen, lehnt eine Leiter gegen das Haus und klettert mühsam alle Sprossen hoch. Und dann ist er oben angekommen und stellt fest, er ist am falschen Haus hochgeklettert. Alle Mühe umsonst. So wäre es mit unserem Leben, wäre Christus nicht auferstanden. Die Grundlage, auf die du dein Leben gestellt hast als Christ, die geistlichen Tatsachen, an denen du dich orientierst, das Ziel und der Sinn deines Lebens, sie wären alle nichtig, wäre Christus nicht auferstanden. Du wärst im falschen Leben, im total falschen Film. Das ganze christliche Glaubensgebäude würde ohne die Auferstehung einstürzen, Es gäbe kein Fundament. Drittens, die Apostel wären falsche Zeugen gewesen, so sagt es Paulus. Wir wären aber auch als falsche Zeugen empfunden, wie er es ausdrückt. Einfach gesagt, sie wären Lügner gewesen, bewusst oder unbewusst. Christus selbst wäre nicht zuverlässig gewesen, denn er hatte seine Auferstehung ja angekündigt. Viertens, wäre Christus nicht auferstanden, so wärst du, so wären wir noch in unseren Sünden. Das Schuldproblem wäre nicht gelöst. Nun mögen wir sagen, Christus ist ja gestorben für unsere Sünden. Er hat ja diesen Opfertod erlitten. Nun aber, wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre er auch nicht zum Himmel aufgefahren, dann stünde er auch nicht zur Rechten Gottes des Vaters, dann könnte er auch nicht unser Fürsprecher sein und nicht für uns eintreten Tag und Nacht. Und wir wären noch in unseren Sünden. Hinzu kommt, dass die Sünden der Welt, die ja auf ihm lasteten, als er ans Kreuz ging und dort starb, dass diese Sünden ihn überwunden hätten. Der fünfte Punkt folgt aus dem vierten. Ist Christus nicht auferstanden oder wäre Christus nicht auferstanden, so sagt Paulus, so wären die Entschlafenen in Christus verloren. Sie könnten nicht zu Gott kommen. Sie könnten nicht in den Himmel kommen. Sie wären verloren. Die Bibel sagt uns in Römer 4, dass Christus um unserer Rechtfertigung willen auferweckt wurde. Wäre also Christus nicht auferweckt worden, wären wir nicht gerechtfertigt. Dann könnten wir nicht gerecht vor Gott, unserem Schöpfer, stehen. Vor diesem makellosen, heiligen, fehlerfreien und sündlosen Gott. Er müsste uns des Himmels verweisen. Das sind diese fünf Folgen, die Paulus nennt. Sie würden eintreten, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Wiederhole noch mal kurz. Die Verkündigung wäre vergeblich. Der Glaube wäre umsonst. Die Apostel wären falsche Zeugen. Wir wären noch in unseren Sünden. Das Schuldproblem wäre nicht gelöst. Und wir wären verloren, weil wir nicht gerechtfertigt wären, denn Christus ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Aus diesem Grund ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten absolut elementar und fundamental im Hinblick auf unser Leben hier und in der Ewigkeit. Und nun kommen wir zu unserem Predigttext. Er ist sozusagen die Gegenrede zu dem allen, was wir gerade gehört haben. Er steht im 1. Korinther 15, es ist nur ein Vers, der 20. Vers. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Ich wiederhole das nochmal. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Drei Punkte dazu. Erstens, Christus ist aus den Toten auferweckt. Zweitens, er ist auferweckt. Und drittens, er ist der Erstling der Entschlafenen. Zum ersten Punkt, Christus ist auferweckt. Was heißt das? Die Auferstehung Jesu ist eine Tatsache. Sie ist ein historisches Faktum, eine Realität. Ich möchte jetzt hier nicht auf die mannigfaltigen Indizien dafür eingehen. Die findet ihr gut und eingehend erläutert und erklärt in zahlreichen Darstellungen, in christlichen Zeitschriften, in Büchern, in Flyern, im Internet. Eins aber muss gesagt werden, hier und jetzt, die Auferstehung Jesu von den Toten ist das bestbezeugte geschichtliche Ereignis überhaupt. Wenn also jemand davon überzeugt ist, dass der 30-jährige Krieg stattgefunden hat, dann muss er in noch größerem Maße davon überzeugt sein, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Wenn jemand anerkennt, dass Nero ein römischer Kaiser war, dann muss er noch viel mehr die Historizität der Auferstehung anerkennen. Das nur als Beispiel. Bei der Auferweckung Jesu von den Toten geht es also nicht so sehr ums Glauben. Es geht vielmehr ums Wissen. Glauben muss man die unsichtbaren geistlichen Tatsachen, die mit dieser Auferstehung verbunden waren. Dazu später mehr. Auf einen Sachverhalt im Zusammenhang mit der Historizität der Auferstehung möchte ich aber noch hinweisen. Die Apostel selbst und einige Jünger auch verstanden sich als Zeitzeugen und nicht nur das, vielmehr verstanden sie sich als Augenzeugen der Auferstehung. Ich zitiere Apostelgeschichte 2, 32. Diesen hat Jesus auferweckt, diesen Jesus. Dafür sind wir alle Zeugen. Das ist also eine ganz elementare, fundamentale Botschaft. Jesus ist von den Toten auferstanden. Wir haben es bezeugt. Wir können es bezeugen. In 1. Korinther 15 sind die Verse 4 bis 6, da heißt es, dass er auferstanden ist am dritten Tag und dass er dem Kephas erschienen ist und danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben. Zwischen den Zeilen lesen wir hier, dass Paulus den Korinthern etwas sagen möchte, die nicht an die Auferstehung der Toten glauben. Da gab es ja einige in der Gemeinde von Korinth. Er möchte ihnen sagen, wenn ihr nicht an die Auferstehung glaubt, wenn ihr nicht daran glaubt, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann geht doch hin und fragt die Zeugen, die noch leben. Sie haben es gesehen. Sie können es euch sagen. Dass die Auferstehung Jesu von den Toten eine historische Tatsache ist, das war für die Apostel und Jünger entscheidend. So entscheidend wie die Torgehäuse im Fußball. Gäbe es auf dem Fußballplatz keine Tore oder keine entsprechenden Markierungen, dann wäre es sinnlos zu spielen. Man könnte nicht spielen. Gleichermaßen hätten die Apostel, wäre Jesus nicht auferstanden, nicht wirklich ein Evangelium. Sie hätten auch ihr Leben dafür nicht aufs Spiel gesetzt. Sie wären nie wieder aus der Versenkung aufgetaucht und wären vermutlich in alle Himmelsrichtungen geflohen. Was bedeutet es für uns heute, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist? Es bedeutet, er lebt. Er ist unter uns. Er ist da. Er wohnt sogar in uns durch den Geist. Er ist anwesend in unseren Gottesdiensten, in unseren Gebetstreffen, in unseren Telefonkonferenzen, in unseren Videokonferenzen, überall da, wo zwei oder mehr Menschen, die an ihn glauben, zusammenkommen. Da ist er real da, anwesend. Und nicht nur anwesend, sondern er wirkt auch unter uns und in uns mit der Kraft seiner Auferstehung. Er ist ein Ansprechpartner. Ein tatsächlicher Ansprechpartner, der immer Sprechstunde hat. Ein Gegenüber, jemand, den ich um Hilfe bitten kann, zu dem ich schreien kann. Jemand, dem ich meine Krisen, Probleme, aber auch meine Freuden anvertrauen kann, wie einem Menschen, den ich sehe und mit dem ich rede. Der einzige Unterschied ist, ich sehe Jesus nicht, aber er ist genauso da und anwesend. Und er hört dich. Und er antwortet. Und er handelt auch. Wenn ein Mensch zum Grab eines Angehörigen geht und mit diesem redet, dann mag das einen positiven Effekt haben im Zusammenhang mit der Trauerbewältigung. Aber er redet mit einem Toten. Wenn wir mit Jesus reden, dann reden wir mit einem Lebenden, der ganz nah bei uns ist. Jetzt kommt der zweite Punkt. Christus ist auferweckt. Christus ist auferweckt. An zahlreichen Stellen der Bibel heißt es, dass Christus von den Toten auferstand. Das ist ja eine aktive Handlung. An anderen Stellen der Bibel hingegen lesen wir, dass er auferweckt wurde von Gott. Das ist passivisch. Im Apostelgeschichte 2, Vers 24 wird uns zum Beispiel Folgendes gesagt. Ihn hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Ich lese es nochmal. Ihn, nämlich Christus, hat Gott auferweckt, indem er die Wehen des Todes auflöste, weil es ja unmöglich war, dass er von ihm, nämlich dem Tod, festgehalten würde. Der Tod konnte Christus nicht festhalten. Nun mag man sich fragen, wenn der Tod Jesus nicht festhalten konnte, wieso musste Gott ihn dann auferwecken? Das ist wieder eine der eigentlich unnützen Fragen, deren Beantwortung sich unserer menschlichen Logik entzieht. Ein Geheimnis Gottes. Wir wissen, dass Jesus aus dem Grab herauskam und dass er einen neuen Auferstehungsleib hatte. Wir wissen aber nichts Genaues über diesen Vorgang der Auferstehung, was da mit Geist, Seele, Leib passiert. Die Bibel sagt dazu nichts ganz Explizites und auch nichts ganz Direktes. Aber wir haben einen Hinweis in Römer 8, Vers 11. Da lesen wir: Wenn aber der Geist dessen, das ist der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, das sind wir Gläubigen, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, nämlich Gott, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Gott hat also Jesus auferweckt durch seinen Geist. Das erfahren wir hier. Und er wird uns auch, uns Gläubige an Christus, auch eines Tages auferwecken durch seinen Geist. Sein Geist, und das ist hier jetzt wichtig, ist ein ewiger Geist. Es ist der Geist Gottes. Es ist ein Geist, der nicht der Vergänglichkeit preisgegeben ist. Es ist ein Geist, über den der Tod keine Macht hat. Der Tod konnte Christus deshalb unmöglich festhalten. Gottes Geist ist ewig. Stärker als der Tod. Vielleicht können wir das ein wenig besser verstehen, mit einer kleinen Illustration. Du hast einen Luftballon, der nicht aufgeblasen ist, hältst ihn in der Hand und dann lässt du ihn los. Und was passiert? Der Luftballon fällt zu Boden. Er ist sozusagen tot. Wird er aber mit Helium, einem Gas, gefüllt, das ist passiv, und du lässt den Luftballon los, wächst ihn sozusagen auf, dann steigt er hoch, er muss hochsteigen, das ist aktiv. Und die Schwerkraft der Luft kann ihn nicht daran hindern. So ähnlich war es mit Jesus. Gott weckte ihn auf durch seinen Geist und dann gab es kein Halten mehr. Jesus musste aus dem Grab hervorkommen. Er musste auferstehen. Der Tod konnte ihn nicht festhalten. Er hatte keine Macht mehr über ihn. So haben wir aktiv und passiv miteinander verbunden. Gott erweckte Jesus, beziehungsweise Jesus wurde auferweckt, das ist passiv, durch den Geist Gottes. Als Folge dessen, und das ist jetzt aktiv, stand Jesus auf und kam aus dem Grab heraus. Genauso wird es mit uns sein. Wir werden auch aus den Toten auferweckt. Der Tod kann uns nicht festhalten. Aber dafür gibt es eine Voraussetzung, die auch in Römer 8, 11 beschrieben wird. Ich lese nochmal einen Teil davon. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Wir werden auferstehen wie Jesus, wenn Gottes Geist zu Lebzeiten in uns wohnt. Wenn wir uns auf Christus verlassen, wenn wir zum Glauben kommen, uns zu ihm bekehren, uns an ihm festhalten, dann schenkt uns Gott seinen Geist, der ab dann in uns wohnt. Und dann werden wir das erleben, die Auferweckung und Auferstehung von den Toten. Was macht diese Erkenntnis mit dir im Alltag, in deinem Leben hier auf Erden, jetzt, hier und heute? Der Tod verliert seinen Schrecken, denn er hat nicht das letzte Wort, wie man so schön sagt. Der Tod ist kein Schreckgespenst mehr, kein Horror mehr, nichts mehr, das unser Leben wirklich bedrohen kann. Unser ewiges Leben nicht. Das müssen wir verinnerlichen, diese Erkenntnis. Für diese Verinnerlichung, da kann man beten, da darf man beten, ja, da muss man beten. Und wenn wir diese Erkenntnis verinnerlichen, dann gewinnen wir eine völlig neue Freiheit. Eine völlig neue Freiheit im Umgang mit unserem Leben hier. Eine völlig neue Lebensperspektive. Eine neue Motivation. Wir sind nicht mehr auf dieses Leben hier fixiert. Wir freuen uns auf das, was kommt, auf unser ewiges Leben. Und das macht dieses Leben hier auf Erden leichter, freudiger, fröhlicher. Das gibt uns mehr Energie, wenn ich das so ausdrücken darf. Wenn du dich auf etwas Bestimmtes freust und machst gerade eine schwere Arbeit, eine mühsame Arbeit, aber du freust dich schon darauf, dass heute Abend ein schönes, ein nettes Treffen mit Freunden stattfinden wird oder dass es einen Restaurantbesuch geben wird, dann kannst du das, was du gerade tust, mit größerer Leichtigkeit tun, mit mehr Energie, mit mehr Freude tun. Liebe Freunde, diejenigen, die keine Hoffnung über das Grab hinaus haben, sie haben, so ist es in ihrem Bewusstsein zumindest, nur dieses irdische Leben. Da wollen sie alles rausholen, was geht. Denn, so denken sie, mit dem Tod ist alles vorbei. Von einem solchen zwanghaften Denken und Handeln sind wir als Gläubige an Christus befreit. Wir müssen nicht auf dieses Leben fixiert sein. Denn wir wissen, es kommt etwas viel Größeres, etwas viel Herrlicheres. Ein viel wunderbareres Leben, in dem der Tod, der Teufel und alles Leid und alle Krankheit draußen bleiben müssen. Vor einigen Jahren machten mein Schwager und meine Schwägerin eine Nordamerika-Reise, waren lange unterwegs und haben es dann aber nicht mehr geschafft, New York zu besuchen. Als sie dann wieder zurück waren, haben sie ihre Fotos gezeigt und bedauerten das, dass sie es nicht mehr geschafft hatten, nach New York zu kommen. Da sagte mein Schwiegervater: "Wenn ich einmal im Himmel bin, dann werde ich ganz bestimmt nicht sagen, so ein Mist, ich habe New York nicht gesehen." Liebe Freunde, Gott hat uns vieles gegeben zum Genießen, auch das Reisen und viele andere schöne Dinge, die wir guten Gewissens mit Dankbarkeit genießen können. Viele Dinge, die zu diesem irdischen Leben gehören, ein gutes Essen, ein nettes Zusammensein mit Freunden und so weiter und so weiter. Doch wir müssen nicht auf dieses Leben fixiert sein, weil wir darüber hinaussehen dürfen und können. Und das gibt uns Kraft und das gibt uns Freude und das gibt uns Perspektive in diesem Leben. So, nun kommt der dritte Punkt. Christus ist der Erstling der Entschlafenen. Was heißt das eigentlich? Christus ist ja nicht der Erste, der von den Toten auferweckt wurde. Aus alttestamentlichen Zeiten kennen wir drei Totenauferweckungen. Elia erweckte den Sohn der Witwe von Zarpat. Können wir nachlesen im 1. Könige Kapitel 17. Elisa erweckte den Sohn der Schunammitin. Elisa war auch ein Prophet. Nachzulesen im 2. Könige Kapitel 4. Und irgendein Mann wurde wieder lebendig, als er in das Grab Elisas geworfen wurde und dessen Gebeine berührte. Steht im 2. Könige Kapitel 13. Zudem wissen wir, dass Jesus Tote auferweckte. Tochter des Jairus, den Jüngling von Nain und Lazarus, den bekannten Lazarus. Jesus gab auch seinen Jüngern Vollmacht, Tote zu erwecken. Alle diese vorzeitig, sage ich mal, von den Toten Auferweckten mussten jedoch alle noch einmal sterben. Das Leben war in ihren alten Körper zurückgekehrt. Bei Jesus war das anders, als er auferstand. Er hatte erstens den Tod endgültig besiegt und hinter sich gelassen. Er war für die Ewigkeit auferstanden, für die Ewigkeit in der Gemeinschaft mit seinem Vater. Und er war auferstanden mit einem unvergänglichen Leib, mit einem Auferstehungsleib. In diesen beiden Dingen war er der Allererste. Und deshalb ist er der Erstling der Entschlafenen. Der Begriff Erstling geht auch auf einen Brauch in alttestamentlicher Zeit zurück. Übrigens auch unter Heiden bekannt. Das Schönste und Beste der geernteten Feldfrüchte wurde Gott geopfert. Das war das sogenannte Erstlingsopfer. Erst nach der Darbringung der Erstlingsopfer durften die Israeliten von den neuen Erträgen des Landes genießen. Jesus war sozusagen eine Erstlingsfrucht, auch geopfert für unsere Schuld. Aber im Unterschied zu den Feldfrüchten, die geopfert wurden, war er, Jesus, nicht verloren, sondern zu einem neuen Leben erweckt, wie schon gesagt. Und jetzt kommt noch etwas Wunderbares. Wenn er die Erstlingsfrucht war, Jesus, so bedeutet dies auch, dass viele weitere Früchte im hinsichtlich der Auferstehung folgen werden. Er der Erstling und weitere hinterher. Wir, die wir auf Christus hoffen und vertrauen, wir sind diese Früchte. Schon jetzt in diesem Leben, dass wir ja als Neugeborene durch den Heiligen Geist mit Christus führen Und wir werden diese Früchte sein, wenn Gott uns von den Toten auferweckt, beziehungsweise wir von den Toten auferstehen. Dann sind wir Gottes große Ernte. Und er wird diese Früchte genießen. Wir folgen also Christus aus dem Grabe heraus, bei der Auferstehung, in die Gemeinschaft und Gegenwart Gottes. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere letztendliche Berufung. Dazu hat uns Gott, unser Schöpfer, gemacht. Er hat übrigens alle Menschen mit diesem Ziel geschaffen. Die Gemeinschaft mit Gott, das Leben in der Gegenwart mit ihm. Das ist die tiefste Sehnsucht unseres Herzens. Denn Gott, der Schöpfer, hat uns genau mit diesem Ziel gemacht, wie schon gesagt. Wenn wir also in unserem Leben versuchen, diese tiefe Sehnsucht mit etwas anderem zu stillen, was es auch immer sei, sei es Geld, sei es Besitz, sei es die eigene Ehre, sei es irgendein weltliches Glück, sei es Sex oder was auch immer, so bleibt etwas unerfüllt in unserem Herzen, ein großes Vakuum, diese tiefe Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott, nach der Gegenwart Gottes in unserem Leben. Wenn wir aber diese Gemeinschaft mit unserem Schöpfer suchen, und das gilt für alle Menschen, dann wird Gott sie uns finden lassen. Das hat er versprochen. Ich fasse noch einmal zusammen. Ohne die Auferstehung Jesu Christi von den Toten wäre unser Leben als Christen, wäre unser Glaube vergeblich, uns würde das Fundament entzogen, unser Glaubensgebäude würde einstürzen. Nun aber ist Christus von den Toten auferweckt. Er ist eine Realität in unserem Leben. Er ist ein wirkliches, tatsächliches Gegenüber, das wir nur nicht sehen. Wir können ihm alles anvertrauen. Sorgen, Leid, Nöte, Freude. Und er ist auferweckt worden. Von den Toten, durch den Geist Gottes. Genauso wie wir, wenn wir in diesem Leben den Geist Gottes haben, einst auferweckt werden von Gott, von den Toten auferstehen. Dann müssen wir nicht mehr auf dieses Leben allein fixiert sein, denn wir haben eine größere Hoffnung darüber hinaus, die uns hilft, unser Leben hier auf Erden mit mehr Kraft, mit mehr Freude, mit mehr Energie und mit mehr Gottesfurcht und Freude zu führen. Und er ist der Erstling der Entschlafenen. Das heißt, wir werden folgen als Gläubige an Christus. Wir werden folgen in die Gemeinschaft und die Gegenwart Gottes. Und damit unsere tiefste Sehnsucht, die tiefste Sehnsucht unseres Herzens stillen. Das hat er versprochen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, ich wünsche euch ein frohes Osterfest, einen schönen Ostersonntag. Und ich freue mich auf ein Wiederhören bzw. ein Wiedersehen. Tschüss.